Endlich Weihnachten, sagen die einen, und die anderen sagen, auch schon wieder Weihnachten. Wieder diese Geschichte von diesem Kind in der Krippe, von Maria und Josef, von den Hirten. Und natürlich die Weisen aus dem Morgenland dürfen auch nicht fehlen. Und manchmal, wenn wir so Geschichten hören, die wir schon kennen, dann überhören wir so viel. Und deswegen möchte ich heute Morgen uns ganz kurz zurückholen und auch vielleicht ein paar Dinge einfach aufmerksam machen, die wichtig sind. Als die Engel zu den Hirten sagten, in Lukas 2 lesen wir das, die sagten dort, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, der in der Stadt Davids. Und die dort sagten sie, dass heute ist der Heiland geboren. Heute ist, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, heißt es dort. Ist Jesus, dieses Kind, ist das der Christus? Und wir können uns diese Frage stellen. Heute, 2000 Jahre später, nachdem wir dieses Ereignis, also nachdem das Ereignis stattgefunden hat, ist die Krippe längst leer. Und der Heiland, dieser Retter Christus, er ist nicht mehr auf dieser Erde, aber er hat etwas hinterlassen. Er hat ein einzigartiges Leben hinterlassen, das ganz klar zeigt, wer er ist. Was hat die Weihnachtsgeschichte heute mit dir und mir noch zu tun? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Und manchmal, wenn wir so über solche Themen nachdenken oder wenn wir so eine Geschichten hören, wie von der Krippe, dann ist es so, dass wir uns wirklich so wie das sprichwörtige oder das berühmte Sprichwort ist, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Manchmal sehen wir nicht das Wichtige, was wichtig wäre. Was heißt es eigentlich, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen? Das heißt, dass wir oft etwas Offensichtliches nicht sehen. Wir vertiefen uns manchmal in Einzelheiten und sind dort gefangen und kommen nicht weiter. Das ist so, wie als wenn wir die Brille auf der Nase haben und die suchen. Das ist den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Und heute Morgen möchte ich mit euch eine Geschichte betrachten. Ich muss zugeben, es ist nicht ein Weihnachtstext, aber ihr werdet sehen, dass diese Geschichte viel mit Weihnachten zu tun hat. Aber ein Mann, der wirklich so vor lauter Bäumen nicht den Wald gesehen hat. Und der Text steht in Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Und dort heißt es, und die Jünger des Johannes verkündigten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert über mich. Ein interessanter Text, muss ich zugeben. Ja, und vielleicht könnt ihr noch den Zusammenhang nicht feststellen, aber wir kommen dahin. Kurz zu der Situation von Johannes. Johannes, der Täufer, war ein ganz treuer Nachfolger Gottes. Er war der Wegbereiter für Jesus. Er wurde vorher geboren und hat den Weg vorbereitet. Er hat immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und er war es auch, der sagte, als Jesus zu ihm kam, siehe, das ist das Lamm Gottes, ja, das der Welt Sünde trägt. Er hatte ihn erkannt gehabt. Das war dieser Johannes. In Matthäus 11 lesen wir, da ist die Parallelstelle von diesem Text, dass zu der Zeit, als dieses sich zugetragen hat, befand er sich im Gefängnis. Er war gefangen. Und zwar Herr König Herodes hatte ihn gefangen genommen, weil Johannes gesagt hatte, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast zur Frau. Und deswegen hat er ihn gefangen genommen und wir lesen in der Bibel nicht, wo er gefangen wurde, aber der Geschichtsschreiber Flavius, er berichtet, dass er am Toten Meer in der Wüste festgehalten worden ist, in Gefangenschaft war. Und das können wir uns dann vorstellen, Johannes war nicht in einer guten Situation. Es war eine schwierige Situation und er wusste auch nicht, was ihn erwartet. Er wusste von Herodes, dass er schon kaltblütig war. Und wir wissen die Geschichte natürlich, Herodes hat ihn auch später hingerichtet, den Johannes. Aber hier ist er noch im Gefängnis und seit längerem im Gefängnis und irgendwie beschleichen ihn Zweifel. Irgendwie auf einmal möchte er wissen, ist Jesus dieser Messias? Ist Jesus der Christus? Ist Jesus der Retter der Welt? Und hier heißt es in Vers 18, und als die Jünger das Johannes verkündigten, was geschehen war, ja, das bezieht sich auf den Text davor. Und da sind ein paar Dinge passiert. Jesus ist durch Galiläa gezogen und hatte gelehrt. Unter anderem hat er die Bergpredigt gehalten und dann später ist er nach Kapernaum gegangen. Und in Kapernaum, da ist so dieser Hauptmann und sein Knecht ist krank. Und so sendet er Leute hin und sagt, Jesus, kannst du unseren Knecht gesund machen. Und Jesus macht sich auf den Weg, aber bevor er überhaupt dahin kommt, dann kommt der Hauptmann und sagt, komm nicht in mein Haus, ich bin auch einer, der sagt, befiehlt und es passiert. Und Jesus aus der Ferne sagt, dein Knecht ist geheilt. Und so ist es auch, als der Hauptmann zurückgeht. Dann geht Jesus weiter nach Nain in die Stadt. Und dort ist dieser Trauerzug gerade, der aus der Stadt herausgehen will. Jesus hält ihn an und da ist dieser einzigste Sohn der Witwe gestorben. Der eigentlich der Versorger für die Witwe. Sie hat schon ihren Mann verloren und jetzt ihr einziges Kind. Und Jesus hält diesen Trauerzug an und er erweckt diesen Jungen zum Leben. Das sind die Geschichten, die Johannes gehört hat. Das ist das, was die Jünger ihm mitgeteilt hatten. Wir können sehen, dass Johannes, trotzdem, dass er gefangen war, durften die Jünger zu ihm, seine Nachfolger, konnten zu ihm und ihn berichten. Und hier sehen wir diese zwei Wunder, zwei große Wunder, hört Johannes und irgendwie fängt sein Kopf an zu nachzudenken. Was hat das mit diesen Geschichten auf sich? Und wir sehen zum Beispiel in dem Text davor, in Vers 16, als dieser Junge zum Beispiel aufsteht, da sehen wir eine Reaktion des Volkes. Und das Volk sagt dort, und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und hier sind ein paar Aussagen, die wichtig sind. Und hier sehen wir, dass zum einen hatten die Angst. Die konnten, wo sollen sie es einordnen? Sowas ist noch nicht geschehen, dass auf einmal ein Toter aufersteht und Jesus weckt ihn auf. Natürlich, es ist unbegreiflich, unerklärlich und Angst befällt dieses Volk. Aber eine andere Reaktion, die wir hier auch sehen, sie loben Gott, weil sie sagen, das kann nur von Gott sein. Das kann kein Mensch sein, das kann nur Gott. Und sie loben Gott. Und dann machen sie zwei Aussagen, die wahrscheinlich Johannes sehr stutzig gemacht haben. Und dort heißt es, er ist ein großer Prophet unter unserem Volk oder ein großer Prophet ist unter uns auferstanden. Und das bezieht sich auf den großen Propheten, den Mose schon in 5. Mose angekündigt hat. Da wird einer kommen, der wird so sein wie Mose, so groß sein wie Mose, heißt es dort. Und er wird dann ein Mittler zwischen dem Volk sein wie Mose. Er wird der Mittler, Vermittler sein. Und die Menschen, die sagen, Jesus muss dieser große Prophet sein. Aber dann sagen sie eine noch andere Aussage. Und sie sagen, Gott hat sein Volk besucht. Und woran erinnert uns diese Aussage? Gott hat sein Volk gesucht. Hier erkennen die Menschen, das Volk, das einfache Volk, erkennt, das ist Gott. Gott ist unter uns. Erinnert das uns vielleicht an eine Aussage, die wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen? Wie sollte das Kind heißen? Immanuel, Gott mit uns. Und genau das hier ist die Erkenntnis hier des Volkes. Nachdem Jesus geboren wurde, ist er aufgewachsen und er ist ein großer Prediger geworden. Ja, er hat gelehrt und hier sehen wir, das Volk erkennt an und sagt, Gott ist unter uns. Immanuel, das ist jetzt, das passiert bei uns. Und das sind die Ereignisse, die Johannes mitgeteilt worden sind. Und Johannes fängt an zu grübeln und fragt sich, wer ist dieser Jesus? Ist Jesus dieser Messias? Und dann sehen wir diese Frage, die er stellt. Er stellt ihm die Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist Johannes seine Frage. Vorher schien es so ganz klar zu sein, das ist das Lamm Gottes. Und doch jetzt auf einmal in dieser Situation scheint er irgendwie Zweifel zu bekommen, dieser Johannes. Und er fragt, habe ich mich geirrt? Was war sein Problem? Warum kam er ins Zweifeln? Wir müssen dazu verstehen, dass Johannes hatte gedacht gehabt, wenn Jesus kommt, würde er ein siegreicher Herr sein. Und er würde dann die Ungerechtigkeit besiegen und er würde Gerechtigkeit schaffen, er würde ein Reich schaffen. Und das war das Denken des Volkes im Allgemeinen auch. Es war ein politisches Denken, dass Jesus kommen würde und sie endlich aus der Tyrannei der Römer befreien würde. Endlich Freiheit. Und das war die Hoffnung des Volkes. Das war höchstwahrscheinlich auch ein wenig die Hoffnung des Johannes. Und Johannes hatte einfach etwas nicht ganz verstanden. Und zwar, er hatte nicht gewusst, dass Jesus zweimal kommen wird. Einmal wird er als der Leidende kommen, aber einmal wird er auch als siegreicher herkommen. Das wird sein zweites Kommen sein, wenn er sein Reich aufbauen wird. Und deshalb hat er die Identität Jesu einfach in Frage gestellt. Ist Jesus der, auf den wir warten sollten, oder habe ich mich doch irgendwie getäuscht? Wisst ihr, das Volk hat seit Jahrhunderten gewartet. Sie haben immer wieder Hoffnung gehabt. Und da kamen immer wieder Menschen, die sagten, ich bin der Messias. Aber das waren alles Enttäuschungen. Irgendwie wurden die besiegt und beseitigt und es war doch nicht so. Niemand hat sie befreit von den Römern. Und hier sehen wir dann, dass diese Frage, die Jünger kommen zu Jesus und stellen ihnen die Frage, was ist die Reaktion von Jesus, wenn wir den Text betrachten? Hier sagt Jesus gleich, jo, ich bin es, ich bin der Messias. Nein, hier sehen wir, dass Jesus, er macht einfach weiter erstmal. Er macht genau das weiter, was er vorher auch gemacht hatte, bevor die Jünger gekommen sind. Und zwar, er heilt die Menschen, er hilft den Menschen. Und warum macht Jesus einfach weiter? Warum gibt er nicht einfach eine klare Antwort? Ja, ich bin es. Und wisst ihr, die Tatsache, dass Johannes dachte, dass Gott auf ganz bestimmte Art und Weise handeln müsste, hatte ihn den Blick versperrt für das, was tatsächlich passierte. Und wisst ihr, vor lauter Bäumen hat Johannes nicht den Wald gesehen. So ist es. So können wir das sehen, dass er nicht gesehen hat, was Jesus eigentlich tut. Und deswegen, weil das so war, weil er wollte, dass Johannes seine Augen geöffnet werden, auch in der schwierigen Situation, in der er sich befindet, gibt Jesus dann, nachdem er geheilt hat und diese Jünger alles sehen konnten, was passierte, eine Antwort in Vers 22 und 23. Und da sagt er, in Vers 22, und Jesus antwortete und sprach, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Das ist die Antwort Jesu an Johannes. Er sagt, Johannes, denk drüber nach. Was wurde von dem Messias gesagt? Was würde denn geschehen? Was würden die Dinge sein, die ganz klar machen, das ist der Messias? Wisst ihr, Jesus wollte nicht, dass Johannes einfach nur, weil er sagt, er ist der Messias, glaubt, sondern dass er sieht mit Augen, mit seinen eigenen Augen hört, dass die Dinge, die der Messias tut, das würde ihn ganz klar bestätigen. Er ist der Messias. Er ist der Retter der Welt. Er ist der einzige Retter der Welt. Und er hält die Vorhersagen. Und das ist das Interessante, dass Jesus bringt ihn dahin zurück und sagt, du kennst die Schrift Johannes. Und er sagt ihm, das und das und das und das passiert. Und dann damit nimmt Jesus Johannes in sein Schriftwissen und er zitiert Dinge aus dem Jesaja 29, aus Jesaja 35, aus Jesaja 53 und Jesaja 61. Und er sagt hier, diese Aussagen, die hunderte von Jahren vorher gemacht worden sind, erfüllen sich vor deinen Augen. Johannes, du brauchst keine klare Antwort, schau nur genau hin. Siehst du das große Bild? Jetzt kannst du den Wald vor Bäumen sehen. Johannes, und das war genau das, was Jesus hier macht. Er zeigt ihm auf die Parallelstellen. Er zeigt ihn auf und sagt, der Messias, er würde nicht nur mit Worten kommen, er würde mit Taten kommen, die ihn ganz klar auszeichnen. Und es gibt nur eine einzige Person, und das würde nur der Messias sein, auf den es zutrifft. Niemand anders. Viele können es behaupten, aber viele können es nicht leben. Und deshalb möchte ich euch heute ein bisschen aus dem Stall rausnehmen und in das Leben Jesu nehmen. Und wisst ihr, wenn wir die Schrift lesen, dann wissen wir auch, dass es über 300 Verheißungen gab, die der Messias erfüllen würde. Verheißungen, die über Hunderte und Tausend Jahre vorher schon gesagt worden sind. Und der Messias würde genau diese Dinge erfüllen. Es würden keine Zufälle sein, sondern der Messias, das wäre ein Einzigartiger und das werde der Christus sein. Das würde der Retter sein. Und wisst ihr, das ist etwas, wo Johannes keine Zweifel mehr hat. Als er das gehört hat, was passiert ist, dann waren seine Zweifel beseitigt. Und wisst ihr, ich hoffe, dass deine und meine Zweifel vielleicht auch beseitigt sind. Vielleicht denkst du auch, ja, dieser Jesus, immer wieder hören wir davon. Was ist denn mit dieser, warum ist der denn so wichtig? Jesus ist der Christus. Jesus ist der Verheißene, wovon Hunderten von Jahren vorher gesagt werden wurde, ganz genau, was er tun wird. Genau, wo er geboren wird, was seine Eltern sein werden, welchem Stammesgehörigkeit, ja, was danach passieren würde und viele, viele Dinge, die einfach keine Zufälle sein können. Sondern Jesus ist der Sohn Gottes, der auf die Erde kam. Das war Weihnachten. Und wisst ihr, Jesus, wenn er nur geboren wäre, wäre zu schade. Er ist auch, hat gelebt. Und er ist gestorben, er hat gelitten und ist gestorben am Kreuz. Und wisst ihr, wenn die Aussagen, die hier in dem Text sind, was ausreichen würde, um zu beweisen, dass Jesus der Messias ist, nicht ausreichen, dir nicht ausreichen, dann will ich dich einmal ganz kurz hineinnehmen und nur kurz daran erinnern. Es gibt zum Beispiel aus diesen über 300 Vorhersagen, wie der Messias leben würde und was er tun würde, gibt es ganz viele, die auf die letzten 24 Stunden von Jesus nämlich zeigen. Und alleine in den letzten 24 Stunden seines Lebens auf dieser Erde erfüllen sich 29 Verheißungen. 29, die Wahrscheinlichkeit, dass das 29 Verheißungen, die über Jahrhunderte vorher gesagt worden sind, auf eine einzige Person zutreffen, ist unwahrscheinlich fast. Deshalb möchte ich euch ganz kurz ein einziges Beispiel nur nehmen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Es wird vorhergesagt, nämlich im Psalm, also 1000 Jahre bevor Jesus gekommen ist, Psalm 22, Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Diese Vorhersage trifft zu. 1000 Jahre vorher, es gab keine Kreuzigung, die Menschen wussten das nicht. Erst 800 Jahre später gab es die erste Kreuzigung, die die Römer eingeführt hatten. Aber 1000 Jahre davor wird schon hingewiesen, dass dieser Messias am Kreuz seine Hände und Füße durchbohrt sein werden, sterben wird. 1000 Jahre. Ist dir das Beweis genug, dass Jesus, dieses Kind in der Krippe ist der Messias, der Christus, der Retter der Erde. Wisst ihr, diese Ereignisse, die über Jahrhunderte verstreut sind und immer wieder Menschen einfach gesagt haben, das und das wird passieren, wenn das alles zusammenkommt, das braucht einen ganz, ganz viel, einen ganz, ganz großen Gott. Es braucht göttliche Kenntnis und es braucht göttliche Macht, all das zusammenzubringen. Und das sehen wir an Weihnachten. Da kommt alles zusammen, weil Gott sich selbst offenbart. Er sagt, das ist mein Sohn. Und ich möchte hier einfach noch abschließen, weil dieser Text hat noch einen ganz kleinen Ende hier. Und da heißt es im Vers 23, und selig ist, wer sich nicht ärgert über mich. Komisch, warum ärgern über mich? Dieses Wort, ja, ist eins, was uns sagt, vielleicht wütend werden, vielleicht beleidigt sein über Jesus. Natürlich, niemand hier im Raum will je über Jesus wütend sein oder böse sein. Aber warum würde man sich über Jesus ärgern, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin der einzige Weg? Es gibt nicht viele Wege in den Himmel, nur einen einzigen und das bin ich. Alleine ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dann ärgert man sich. Das ist nicht tolerant genug für unsere Gesellschaft. Dann ärgert man sich vielleicht. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Diejenigen, die sich nicht ärgern, sondern mich annehmen als ihren Herrn und Heiland, die werden glücklich sein. Die werden Frieden erleben. Die werden gerettet sein. Wisst ihr, manchmal ärgern wir uns auch vielleicht über Jesus, weil er nicht in unser Bild passt. Wir würden ihn gerne anders haben. Ja, genauso wie hier aus dem Kontext von Johannes. Jesus passte irgendwie nicht ganz als dieser Befreier, der ihn erdachte. Vielleicht passt Jesus nicht in dein Bild und du ärgerst dich über Jesus. Ist es das? Oder vielleicht ist es so, dass das Wort Gottes ganz klar zu dir spricht und du willst es einfach nicht hören. Vielleicht bist du hier schon immer wieder, viele Weihnachten, viele Ostern, und du hörst immer wieder die Botschaft, aber du willst es einfach nicht hören. Du ärgerst dich darüber, dass es immer wieder diese Botschaft sein muss. Vielleicht ist es das. Vielleicht, weil gerade die Nachfolge, in der du steckst, mit Jesus keinen Spaß macht, Schwierigkeiten sind. Vielleicht bist du dabei, vielleicht jetzt den Glauben über Bord zu schmeißen. Und du ärgerst dich darüber, dass es nicht so ist, wie du es vielleicht gedacht hattest. Jesus sagt, selig ist, wer sich nicht ärgert über mich. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du dich nicht über Jesus ärgerst, sondern freust, weil darum geht es in Weihnachten. Eine große Freude verkündige ich euch, sagen die Engel. Und damit möchte ich euch einfach ja, eine gesegnete Weihnachten wünschen. Mit diesem Wissen, Jesus ist der versprochene Erretter. Er ist der Erlöser. Es gibt keinen zweiten und wir brauchen auf keinen anderen warten. Wir warten nur noch auf sein zweites Kommen. Und das wünsche ich an jeden von uns, dass wir das erleben. Dass du weißt, ganz klar, dass du keine Zweifel hast, Jesus Christus ist der Heiland. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Gottes Segen und gesegnete Weihnachten.